Jetzt ist es soweit. Ihr habt einen Pastor. Und ich eine Gemeinde. Ich freue mich, mit euch unterwegs sein zu dürfen. Das wird spannend. Und ihr Lobpreiser habt schon Hoffnung in mein Herz gelegt. Denn ich hoffe, dass dieser Rahmen einmal zu klein sein wird. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt stehen sie zu viert da vorne. Da passen auch 20 auf die Bühne. Dann haben wir halt einen Chor. Ja, ich spiele gerne mal Bass. Ja, schauen wir mal. Krall ich mir einfach mal und dann geht's los. Ja. So, also 20 hier oben, 150 kriegen wir unten rein, wenn wir enger beschulen. Da haben wir doch schon mal eine Perspektive gemeinsam. Ja. Wir malen uns oft und gerne viel Dinge aus. Und das ist gut. Denn die Träume, die wir in uns haben, die haben Kraft und die bewegen etwas. Aber, das berühmte Aber, ne? Wenn es das nicht gäbe, ach, wäre das schön. Aber bei allem, was passiert, brauchen wir Gnade. Und das ist das Thema meiner Predigt heute. Raum für Gnade. Wir brauchen einen Raum, wo Gnade sich entwickeln kann. Dieses Thema, und ich bin hundertprozentig sicher, das ist ein Versprechen, das ich garantiert einhalten werde. Ihr werdet von mir häufiger eine Predigt über Gnade hören, weil ich finde dieses Thema so genial. Aber man kann sich halt zu diesem Thema auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen nähern. Es gibt so viele Möglichkeiten, darüber zu sprechen. Eine, was wir heute machen, das ist nur eine davon. Das Thema ist so gewaltig, dass ich es mir fast gar nicht zutraue, es auszuarbeiten und auszulegen. Weil ich kann Gnade nur zu einem Bruchteil erfassen. Sie übersteigt mein Horizont. Und was sagt uns das Wort Gottes selbst? Die Gnade Jesus Christus, welche höher ist als alle Vernunft. Nun gibt es wahrscheinlich hier in der Gemeinde Leute, die schlauer sind als ich. Ja? Und selbst über deine Vernunft übersteigt die Gnade alles. Toll. Gnade ist es, dass ich jetzt hier stehe als euer Pastor. Das ist Gnade. Hab ich mir nicht ausgesucht. Habt ihr euch nicht ausgesucht. Irgendeiner kam auf den Gedanken und dann hat Gott Gnade geschenkt. So ist es. Gnade braucht ihr mit mir, weil ich werde Fehler machen. Aber ich weiß, ihr werdet Gnade mit mir haben. Gnade braucht ihr auch mit mir, dass ich euch nicht jeden Sonntag die 1000 Höllenstrafen vorpredige, sondern euch hinführe in die Gegenwart Gottes. Und ich brauche Gnade von euch. So nehmen wir einfach gegenseitig die Gnade an. Es ist alles Gnade und Gnade ist alles, was wir brauchen. Jeden Tag brauchen wir Gnade. Jeden Tag. Jeder braucht Gnade. Jeder Mann, jede Frau, jedes Kind braucht Gnade. Alle Zeit brauchen wir Gnade. Ob du alt oder jung bist, ob du groß oder klein bist, du brauchst Gnade. Du brauchst Gnade, wenn du schon fast nicht mehr laufen kannst, dass du hier noch im Gottesdienst sitzt. Du brauchst Gnade, wenn du gerade laufen kannst, dass dich Eltern mit unter Gottes Wort schleppen. Ich sag's mal bewusst so. Manches Kind sagt, langweilig. Aber das Wort Gottes kehrt nicht leer zurück. Nun fangen wir mal mit der Predigt an, ne? So, Gnade ist ein Zwilling. Wusstet ihr das? Es gibt ja Zwillinge, die schauen ganz unterschiedlich aus, aber meistens, oder das, was wir unter Zwillingen verstehen, ist, du kannst sie kaum auseinanderhalten. Ja? Und Gnade hat so einen Zwilling und sein Gegenüber ist die Liebe. Wo die Liebe ist, ist auch die Gnade da. Und Gnade ohne Liebe ist nicht viel wert. Diese zwei ergänzen sich. Du kannst sie manchmal sogar verwechseln. Aber sie sind doch unterschiedlich und sie sind da. Ich möchte ein Vers aus Matthäus 24, Vers 12 heute Morgen in unsere Mitte stellen, der auch mit Gnade zu tun hat. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Könnte auch in der Bild-Zeitung stehen, ne? Zumindest steht es da in anderen Worten. Ja? Die Ungerechtigkeit nimmt überhand und die Liebe erkaltet. Ja? Wie du es jetzt formulierst, spielt ja keine Rolle, aber es kommt aufs selbe raus. Ohne Liebe kann niemand leben. Aber ich sag dir was Schönes. Es reicht schon ein ganz klein bisschen Liebe. Es reicht schon, wenn du als Mensch wahrgenommen wirst und wenn du respektiert wirst. Das ist nun wirklich nicht viel Liebe, aber es reicht schon zum Überleben. Aber die Liebe Gottes ist ja ausgegossen in unsere Herzen, reichlich überströmend. Ich habe mal gehört von einem prophetischen Bild, dass jemand über eine Gemeinde hatte und alle standen da mit so einer großen Konservendose oben geöffnet und leer und haben sie Gott entgegengestreckt, dass er sie mit Liebe füllt. Nun, ich glaube, Gott freut sich, wenn wir ihm was entgegenstrecken, was er mit Liebe füllen kann. Aber Gott war da gar nicht so begeistert von. Und in dem prophetischen Bild kam dann rüber, Leute, macht doch mal auch die Unterseite der Dose auf. Er sagt so, was soll denn nun eine Dose, die oben und unten offen ist? Ja, wir halten sie dir entgegen. Du füllst sie mit Liebe und sie fließt gleichzeitig wieder aus uns raus. Das ist das, was Gott möchte, wenn er uns Liebe schenkt. Und so darf auch die Gnade gleich aus uns rausführen, fließen. Wenn wir jetzt diesen Matthäus 24 Vers uns nochmal genau anschauen, dann ist Ungerechtigkeit so etwas wie ein Liebeskiller. Als ich jung war und es kalt war im Winter, dann haben wir lange Unterwäsche angezogen und dann hieß es immer, das sind die Liebestöter. Ja, so gibt es aber auch Liebeskiller. Ja? Liebeskiller als Ungerechtigkeit. Schauen wir uns doch erstmal die Merkmale von Ungerechtigkeit. Wir sehen, dass die Begriffe Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit in der Bibel mehr sind als nur klare juristische Begriffe. Gerecht ist, macht gut zu, gerecht ist, wer aufrichtig in Gottes Geboten wandelt. Und ungerecht natürlich, wer das nicht tut. Schauen wir uns doch mal in den Spiegel, wie das bei uns ausschaut. Ich meine jetzt nicht unbedingt hier in der Gemeinde, ich meine in unserer Welt. Welche Worte spielen noch eine riesengroße Rolle in unserer Welt? Ich, mir, mein, meiner. Das haben wir doch zum Ideal erhoben, oder? Dreht sich doch immer alles um mich. Keiner denkt an mich, nur ich denke an mich. Ja, so ungefähr. Es hat sich da etwas verschoben in unserer Gesellschaft. Und zwar, je mehr ich an mich denke, je mehr Freiheiten nehme ich mir auf allen Gebieten raus. Denn ich will ja, dass es mir gut geht. Die anderen sind nicht so wichtig. Nun ist die Zunahme von Freiheit mit Sicherheit etwas sehr Positives. Aber, wieder dieses also, aber sie muss Hand in Hand gehen mit der Zunahme von Verantwortung. Wenn ich mehr Freiheit will, muss ich mehr Verantwortung auch in Kauf nehmen. Ich will was, aber ich nehme für mein Handeln auch die Verantwortung wahr. Ich setze mich für etwas ein, aber für die Folgen meines Tuns bin ich verantwortlich, oder? Ich bin sozial, bin für die Folgen verantwortlich. Ich bin unsozial, bin ich auch für die Folgen verantwortlich. Und das ist das, wenn wir nur so denken, auf mich bezogen, dann fällt das oft weg. Wir erkennen, in unserer Gesellschaft ist das aber nicht so. Es wird so viel schön geredet, es wird so viel vernachlässigt, es werden so viel Geschädigte übersehen. Und wir merken, die Verantwortung sinkt im gleichen Teil, proportional gesehen, nur umgekehrt im Verhältnis zur Zunahme der Freiheit. Wir sind, lasst es mich mal eindeutig so sagen, eine Lust- und Spaßgesellschaft geworden. Im alten Rom haben sie gesagt, Brot und Spiele. Selbst die banalsten Tätigkeiten werden danach gemessen, ob sie mir genügen, ob sie mir Spaß machen und ob ich was davon habe. Das erkennen wir, Geschäfte werden gemacht aus Raffgier. Wie viel Schaden an unserer Gesellschaft ist durch Finanzjongleuren entstanden? Und dabei haben sie sich sogar auf legalen Boden bewegt, weil man Gesetze schlampig gemacht hat. Bis dann irgendwo ein großer Schaden war, wie zum Beispiel diese Cum-Ex-Skandale oder was. Und man versucht hat dann zu retten, was noch irgendwo zu retten ist. Und die Menschen zucken die Schultern und gehen fröhlich ihres Wegs weiter, ein paar Millionen reicher und verantwortungslos. Sollte es aber nicht bei uns so sein, dass auch die Verantwortung da ist? Ihr wisst ja, dass ich mit Leib und Seele Pfadfinder war. Ranger. Na, Jörg? Kennst du das Zeichen? Ja. Und? Kennst du das Zeichen? Was heißt das denn? Der Starke schützt den Schwachen. Ich lasse mal die drei Finger jetzt mal außen vor, die haben auch eine Bedeutung. Aber alleine dieses Zeichen, der Starke schützt den Schwachen. Das sollte in uns leben. Wir Christen sind nicht auf Gedeih und Verderb gezwungen, bei den Machenschaften dieser Welt mitzuspielen. Wenn der Starke den Schwachen beschützt, dann wird die Welt ein klein bisschen besser wieder. Die Liebe bleibt auf der Strecke, wo der Egoismus zunimmt. Und wenn die Liebe auf der Strecke bleibt, bleibt auch die Gnade auf der Strecke. Auch für Gnade gibt es keinen Raum in unserer Gesellschaft. Es gibt noch nicht mal Gnade für die Schöpfung. Wie schwer tun wir uns, eine Schöpfung, die wir über hunderte Jahre zerstört haben, wieder aufzurichten. Ich möchte euch nur ein Beispiel geben. Conny sagt immer, du erzählst zu viel Zahlen und alles. Aber das ist mein Leben. Und ich glaube, manchmal ist es auch gut, wenn man sowas hört. Wusstet ihr, dass heute eine Kuh 50 Liter Milch am Tag gibt? 50 Liter. Das ist 7-mal mehr, als eine Kuh noch vor 60 Jahren gegeben hat. Dafür darf eine Kuh heute noch 5 Jahre leben. Ein normales Alter für eine Kuh ist 25 bis 30 Jahre. Aber da hat sie ja auch nur 10 Liter Milch gegeben oder 8 oder 7. Davor dürfte sie 25 Jahre alt werden. Heute darf sie 50 Liter Milch geben, wird 5 Jahre alt. Und dann wird sie, das ist kein Witz, das ist so, zu McDonald's Pets verarbeitet. Weil die stammen nämlich ausschließlich aus Milch von Milchkühen. Schönes Leben, ne? Entdeckst du da Gnade? Oder Gewinnoptimierung? So eine Kuh ist ja auch nur ein Mensch. Die hat ja auch ein Recht auf Leben, ne? Ja? Da ist kein Raum für Gnade. Was passiert, wenn wir so da eingreifen? Laktoseintoleranz steigt wie verrückt an. Ja. Ich habe mir meinen Ranchern Käse gemacht, aber nicht hier. Hier gibt es keine vernünftige Milch mehr, sorry. Wir waren auf der Alm auf 1600 Meter. Und da bin ich zum Senner gegangen und habe gesagt, ich brauche mal 5 Liter Milch, wir wollen Käse machen. Und der hat gestrahlt. Und das war ein Käse. Das war ein Käse. Ah, oh, der war lecker. Gnade für eine Kuh haben wir noch nicht mal mehr. Wir werden auch keine Gnade für Menschen haben. Wir greifen überall ein. Es gibt keinen Raum mehr für Gnade. Alles muss seinen Wert haben. Und wenn du nichts wert bist, sorry, dann bist du bald weg. Merken wir es in unseren Arbeitsstellen? Überall merken wir es, es gibt keinen Raum für Gnade. Aber lass uns doch mal da reinschauen. Was sagt uns Gott dazu? Philipper 2 lese ich euch mal vor aus der Hoffnung für alle. Die findet manchmal so schön. Es gibt, sagt der Paulus den Philippern. Ihr müsst wissen, Philippi war eine römische Garnisonsstadt. Da waren Soldaten, aber Philippi war auch eine dieser Städte, die ein römischer Legionär, wenn er 30 Jahre gedient hat, hat er zum Abschied ein Geschenk gekriegt. Und zwar ein Stück Land. Und das war zum Beispiel eine der Städte, wo die Legionäre Land geschenkt gekriegt haben, nach 30 Jahren Dienst. Dann haben sie sich da niedergelassen. Das als Hintergrund zu Philippi. Ich würde auch gerne mal eine Predigt über Philippi machen, werde ich vielleicht auch mal. Aber Paulus schreibt hier, es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Das fängt ja schon mal toll an, ne? Da steckt doch Gnade drinnen. Wenn einer sagt, hey, gibt für, über dich viel Gutes zu berichten. Das geht runter wie Öl, ne? Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt. Und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den einen, den anderen höher als sich selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Eigentlich könnte ich jetzt Amen sagen, ne? Wir lesen das zu Hause heute Nachmittag und heute Abend und morgen früh nochmal und dann folgen wir dem und dann war das eine Predigt, die was bewirkt hat. Amen? Ja? Aber wir wissen es ja. Wir haben sie schon oft gelesen, oder? Und der Paulus sagt, ich freue mich. Ich freue mich, weil ich glaube, dass das in der Gemeinde in Uelzen Realität ist oder wird. Muss selbst entscheiden, ob sie schon Realität ist oder wird. Kann dich keiner dazu zwingen. Aber das ist doch eine Gemeinde, wo jeder gerne hingeht, oder? Das ist doch eine Gemeinde, wo du dich schon am Freitag freust. Boah, Sonntag wieder Gottesdienst. Oh, warum ist nicht schon Sonntag? Ja. Und dann trifft man sich auch in der Woche. Ich entdecke in diesen Philipper 2 einen Raum für Gnade. Ich gehe nochmal zurück in unsere Gesellschaft. Ein gutes Spiegelbild unserer Gesellschaft ist der Online-Suchdienst Google. Ja, ist wirklich so. Ich habe vor einiger Zeit mal für ein Seminar, das ich gehalten habe, bei einer großen deutsch-russischen Gemeinde in Kloppenburg, in Google den Begriff eingegeben, sich um die Bedürfnisse des anderen kümmern. Ist eigentlich nicht schwer zu verstehen, ne? Wenn ich dich frage, sag mir mal was zu sich um die Bedürfnisse des anderen kümmern, könntest du mir irgendwann ein paar Beispiele sagen. Bin ich ganz sicher. Wisst ihr, was Google rausgehauen hat? Also nochmal, ich habe eingegeben, sich um die Bedürfnisse von anderen kümmern. Denn ich wollte dort ein Seminar über dieses Thema halten, wie kann ich als Christ mich um die Bedürfnisse des anderen kümmern. Als Resultat habe ich rausgekriegt, wie du deine wahren Bedürfnisse erkennst, wie du besser auf dich aufpasst, was deine Bedürfnisse mit einem erfüllten Leben zu tun haben. Brenn nicht aus, kümmere dich zuerst um dich. Ich sagte ja, ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Ich will mich um andere kümmern und unsere Gesellschaft sagt, du bist ein Idiot, kümmere dich doch erstmal um dich. Ja? Und das sagen wir dir jetzt auf verschiedenste Art und Weise, und zwar 5-mal, dass du es endlich kapierst. Du stehst im Mittelpunkt. Mir, meiner, mich. Dann habe ich Gnade eingegeben. 80% der Einträge bei Google über Gnade sind oder haben religiösen Hintergrund. Ja, habe ich mich gefragt, gibt es denn außerhalb der Religionen keinen Raum für Gnade? Gibt es in unserer Gesellschaft keinen Raum für Gnade mehr? Ja. Das schieben wir dann den Christen zu. Und wehe, ihr seid nicht gnädig. mit uns. Wir brauchen es ja nicht. Wir glauben ja nicht an euren Gott. Oder? Wenn du gnadenlos eingibst, boah, dann kriegst du Einträge, du bräuchtest Jahre, um sie durchzulesen. Da findest du alles Mögliche. Du findest Filme über gnadenlos, du findest Bücher, wie man gnadenlos ist, du findest Musik, die gnadenlos ist. Alle Schlagwörter sind vorhanden. Da findest du Schlagwörter wie erbarmungslos, kaltblütig, mitleidig, ohne Gnade, ohne Barmherzigkeit, schonungslos, skrupellos, soziopathisch, unbarmherzig, unerbitterlich, ungerührt, ohne mit der Wimper zu zucken. Liebe Gemeinde, darf ich euch fragen, ist es das, was wir wollen? Ist das für das unser Herz brennen sollte? Oder wollen wir lieber die Gnade suchen? Weil Google so viel sagt, möchte ich euch ein paar Verse über das Wort Gottes, was das Wort Gottes über Gnade sagt, vorlesen. Da könnten wir 3 Monate lesen, so viel sagt das Wort Gottes über Gnade. Ich werde euch nur ein paar Verse, ich habe noch viele aufgeschrieben, wenn du noch mehr willst, kommst nach der Predigt zu mir, kriegst die ganze Liste. Hebräer 4, Vers 16. Er tritt für uns ein. Dafür oder daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor dem Thron Gottes kommen. Gott wird uns seine Gnade und Barmherzigkeit zuwenden, wenn wir Hilfe brauchen. Also, keine Ausrede. Du brauchst dich nur an Gott zu wenden und er wird sich dir in Gnade und Barmherzigkeit zuwenden. 1. Petrus 5, Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, aller, oh, es gibt so viel Gnaden, Gnade gesund zu sein, Gnade versorgt zu sein, Gnade bemerkt zu sein. Der Gott aller Gnaden aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen und gründen. An anderer Stelle sagt Paulus, die Leiden dieser Zeit, die sind fast schon Schnee von gestern. Die gehören dazu. Aber über allem steht die Gnade. Über allem steht das da. Titus 2, 11 und 12. Denn Gottes Gnade ist sichtbar geworden, mit dem er alle Menschen retten will. Ja, er will alle Menschen retten. Der Mensch entscheidet aber selbst. Sie bringt uns dazu, dass wir uns von aller Gottlosigkeit und allen selbstlosen Wünschen trennen und stattdessen besonnen und rechtschaffen hier in dieser Welt leben, so wie Gott es uns gefällt. Als ich den Vers gelesen habe, habe ich mich 30 Jahre zurückerinnert. An die Zeit, als der Fernsehklassiker Dallas die Straßen leergefegt hat. Und Bobby Ewing und G.R. Ewing. Ja? Sie bringt uns dazu, dass wir uns, die Gnade, dass wir uns von aller Gottlosigkeit und allen selbstlosen Wünschen trennen. Das waren die 2 Dallas-Helden. Der eine nur auf sich bedacht und der andere auch an die anderen. 2. Timotheus 1, Vers 9. Er hat uns gerettet und uns dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nicht etwa, dass wir das verdient hätten, sondern aus Gnade und freien Entschluss. Denn schon vor allen Zeiten war es Gottes Plan, uns in seinem Sohn Jesus Christus seine erbarmende Liebe zu schenken. Seht ihr, wieder sehen wir dieses Zwillingspaar Gnade und Liebe. und stellt euch vor, sogar im letzten, im allerletzten Vers der Bibel geht es um was? Gnade. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen, steht da. Ja? Zum Schluss geht es noch einfach mal um Gnade. Und jetzt lasse ich mal die anderen Stellen weg, die Uhrzeit läuft ja auch. Wir müssen uns fragen, folgen wir einer gnadenlosen Gesellschaft oder folgen wir einem Gott der Gnade? Du und ich, wir wissen, dass wir Nachfolger Jesus sein wollen. Was sagt Jesus denn? In Markus lesen wir im 8. Kapitel aus dem Vers 38, und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen, und nun horcht gut zu, wenn jemand mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Der Herr Jesus sagte zuerst, dass man sich selbst verleugnen soll. Es geht also nicht um mich zuerst. Sag doch mal Nein zu dir. Wir sind in einer Prägung unserer Gesellschaft, dass ein Fortschreiten aller Möglichkeiten das Normale geworden ist. Ich muss mehr wissen, und dann habe ich mehr Macht. Ich muss mehr besitzen, dann bin ich sorgenfreier. Das ist ganz normal. Wenn du heute als Geschäftsmann, wie ich auch einer bin, zur Bank gehst, dann wird die Bank dich fragen, wenn du von ihr was willst, wie schaut ihre Zukunft aus? Wie viel Gewinnsteigerung erwarten sie? Wenn du sagst, hey Leute, ich bin mit dem, was ich habe, total zufrieden. Ich will auch gar nicht mehr verdienen, denn das hat wieder mehr Arbeit oder was. Mann, ich habe doch mein Einkommen, ich habe 100.000 im Jahr, sagst du vielleicht. Dann sagt die Bank, und was wollen Sie nächstes Jahr und übernächstes Jahr? Ja, auch 100.000. Nö, das reicht uns nicht, Sie müssen mehr machen. Das ist Standard. Ja. Der Herr sagt, wir sollen uns selbst verleuchten. Nein zu uns sagen. Und damit sagen wir auch Nein zu einem Leben, wie es in der Gesinnung dieser Welt ist. Schaut, Jesus sagt mal einen brutalen Satz, ich habe das Wort lange nicht verstanden. Ich schicke euch, sagt er, wie Schafe, oder er sagt sogar wie Lämmer, mitten unter die Wölfe. Ja, hallo? Ich als Lamm soll mitten unter die Wölfe gehen? Was hab ich denn dann für eine Chance? Gar keine. Gar keine. Ist so. Ja, sag mal, und Jesus sagt, ich? Ja. Denn du hast einen guten Hirten. Und der passt schon auf die Wölfe. Auch wenn du da mittendrin entschließt. Nein, es geht um ganz was anderes. Dieser Vers sagt ganz was anderes aus. Er sagt in Wirklichkeit aus, ich schicke euch in der entgegengesetzten Gesinnung dieser Welt wieder raus in die Welt. Alle fangen an zu beißen. Du beißt nicht. Alle fangen an zu klagen. Alle denken nur an sich, du nicht. Schaf mitten unter Wölfen. Ja, was hast du denn für Chancen? Du hast so viele Chancen, weil du im Wesen Gottes rausgehst. Und er beschützt seine Schafe. Da entdecken wir Raum für Gnade. Jesus macht uns diesen Raum auf. Er sagte einmal, Matthäus 5, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben. Das ist eine eigene Predigt, haben wir auch schon mal anklingen lassen hier. Sondern um es zu erfüllen. Ja, dann müsste er härter durchgreifen, oder? Wenn das Gesetz erfüllt werden soll. Und obwohl dieses Wort steht, spricht er mit der Ehebrecherin am Jakobsbrunnen, verurteilt die Ehebrecherin nicht, die man zu ihm bringt, die Pharisäer, hat er kein Problem mit Sündern und Zöllnern zu essen, ja, sogar so kleine Terroristen und Sünder in seine Mannschaft zu holen. Das ist Gnade. Gnade heißt nicht, dass Gott 5 Grade sein lässt. Nee, Gott ist ein genauer Gott. Und auch wenn wir im Zeitalter der Gnade leben, gibt es das Gesetz, dass du und ich daran nicht mehr gebunden sind, ist eine andere Geschichte. Aber wir werden die Konsequenzen aus dem Gesetz immer spüren. Eine der Konsequenzen ist der Tod. Ich hole euch noch mal ganz zum Schluss. Ja, ganz zum Schluss. Wenn ein Pfingstprediger sagt, ich komme zum Schluss, was bedeutet das? Gar nichts. Ich komme jetzt wirklich zum Schluss. Ich will aber nochmal Abraham und Lot in Erinnerung rufen. Ja? Abraham bat um Gnade. Und zwar nicht nur um Lot, sondern er trat vor Gott und sagt, willst du denn wirklich Schuldige und Unschuldige ohne Unterschied vernichten? Lass doch, wenn wenigstens so viel da sind. Dann sagt Gott, okay. Und dann hat er runtergehandelt, von 50 auf 5. Ja? Dann verschone doch. Gnade. Lass doch Gnade walten. Immer wieder. Abraham hat Gott dafür gebeten. Er bat für den Menschen schlechthin. Diese Fürbitte war so von einem anderen Denken geprägt. Die war von dem Denken geprägt, die Schuld des anderen kann nicht größer sein als die Gnade von dir, Gott. Das darf unser Denken. Die Schuld des anderen ist nicht größer als die Gnade. Egal wie viel Schuld der andere auf sich geladen hat, Gottes Gnade ist größer. Und das bedeutet auch, es gibt immer Hoffnung. Es gibt immer Hoffnung. Die Hoffnung stirbt nicht. Die ist da. Jedes Mal, wenn ich einem Menschen ohne Gnade begegne, wisst ihr, was dann passiert? Dann verübe ich Hochverrat an Gott. Denn er ist Gnade. Hochverrat? Kennt ihr die Römer 7 Stelle? Ich, elender Mensch, wer will mich erlösen vom Leib dieses Todes? Wisst ihr, auf was Paulus da Bezug nimmt? Auf die Bestrafung der Römer, was Hochverrat anging. Wenn ein Hochverräter geschnappt wurde, dann hat man ihn Kopf an Kopf, Körper mit Körper an die Leiche eines Verstorbenen gebunden. Du stell dir vor, du hängst da zusammengebunden mit einer Leiche, guckst einer Leiche in die Augen, merkst den Verwesungsgeruch und entweder bliebst du da hängen, bis du selbst tot warst, die Strafe für Hochverrat, oder ein anderer hat dich frei gemacht, aber das ging nur, wenn er selbst sich dort dranhängen hat lassen. Digi, was hat Jesus getan? Er hat uns losgeschnitten. Gnade. Und hat sich selbst dran gebunden. Mit einem Ich möchte dich auffordern, trete heute Morgen hinein in diesen Raum der Gnade. Wisst ihr, der Raum der Gnade, das ist ein Raum, wo du total geschützt bist. Du trittst da ein und dann ist nur Jesus. Und er sagt, jetzt schließt dann mal die Tür. Alle Ankläger bleiben draußen. Der Ehebrecher dann sagt, hier will er heute Morgen sagen, wo sind die, die dich verklagen? Sind sie hier? Sind sie in diesem Raum? Nee? Komm, dann setz dich doch mal zu mir. Dann lass uns mal zusammen eine Runde reden. Einen gesunden Austausch mit ihm haben. Und all die Anklage ist, bleib außen vor. Du bist im Raum der Gnade. Vielleicht musst du auch in diesen Raum der Gnade gehen, weil du merkst, in dir selbst ist so viel Ungnade. Ich mag ja wirklich alle Menschen, aber der.
Und dann hast du vielleicht jemanden, Arbeitskollegen oder egal wen vor Augen, einen Nachbarn, der dich immer piekst. Ich habe einen Freund, der hat eine Schreinerei aufgebaut mit 50 Mitarbeitern. Dann hat seine Frau sich in einen anderen verliebt und hat dafür gesorgt, dass der Gesellschafter wird. Und dann haben sie ihm mit viel Lug und Trug die ganze Firma abgenommen. Und dann hat er es gerade noch so hingekriegt, dass das Gebäude ihm gehört, aber die Firma nicht mehr. Sagt, ist egal, habe ich keine Last mit, kann ich nicht leben. Aber der neue Prokurist dieser Firma macht ihm das Leben schwer. Die ziehen 15, 20 Jahre alte Dinge raus, die sie sagen, da hast du noch Schuld. Das stimmt alles nicht. Aber jeden Tag ein neuer Piekser.
Und jetzt sollst du Gnade mit so jemandem haben? Ich sag dir eigentlich, will ich. Oh. Also meine Gnade. Aber vielleicht bist du auch jemand, der so einen hat, der dich immer piekst. Dann komm auch du heute Morgen in den Raum der Gnade. Da bleiben die auch außen vor. Und du kannst mit Jesus über deine Verletzungen sprechen, die so wehgetan haben. Über Jahre haben sie dir wehgetan und du wirst sie nicht los, weil der andere immer noch sticht. Und in diesem Raum der Gnade fängt Gott an, dich zu heilen. Fängt Gott an, dir ein neues Herz zu schenken. Und du kommst raus, befreit und erlöst.
Wisst ihr, ich kann predigen, aber ich kann euch nicht zwingen oder verführen oder was auch immer, diese Schritte zu tun, hinein in den Raum der Gnade. Das müsst ihr machen. Die Seelsorger dieser Gemeinde mögen dich wirklich auch begleiten. Aber gehen musst du. Nur die Gnade ist da. Und die Gnade möchte wiederherstellen, was kaputt ist. Die Gnade möchte uns einen anderen Sinn geben in dieser Welt der Selbstsucht. Die Gnade möchte uns voller Liebe machen. Und dann habe ich überhaupt keine Angst, dass diese Gemeinde wächst. Wenn wir eine Gemeinde voller Liebe sind, wir werden schneller wachsen, als du glaubst. Und dann geht es nicht um Zahlen. Dann ist es uninteressant, ob wir 50 oder ob wir 100 sind. Das spielt keine Rolle. Aber interessant ist, dass wir mehr Liebe haben. Und morgen noch mal mehr. Und übermorgen noch mal mehr. Und das ist eine Gemeinde, wie ich sie gerne mit euch unterwegs haben möchte. Danke.